SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wenn Sie meinen, jetzt kommt was Leichtes, dann irren Sie. Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk von Valerie Fritsch, das auf Platz 2 der aktuellen Bestenliste steht. Zitronen heißt der neue Roman der 1989 in Graz geborenen Schriftstellerin. Das finde ich interessant. Ich habe es auch erwähnt, weil wir hier im Grunde genommen es mit zwei Autorinnen hintereinander zu tun haben, die aus einer Generation kommen. Im Mittelpunkt Beate Tröger von Zitronen steht keine junge Frau, sondern zunächst ein Junge namens August Drach, der in einem kleinen, namenlosen, vermutlich österreichischen Dorf aufwächst. In was für eine Kleinfamilie wird dieser August hineingeboren?
Es gibt einen Vater, der heißt auch August, und es gibt eine Mutter, die heißt Lilly. Das Haus steht am Ortsrand, es ist schief. Der Vater lebt eher schlecht und recht. Ja, er ist Trödler, also er verkauft alten Ramsch, letztlich fährt also raus und kommt dann aber zum Teil auch mit mehr wieder, als er eigentlich verkaufen wollte. Und der Vater ist ein, ich würde sagen, mindestens bipolarer Typ. Also man weiß nicht genau, warum er so gewalttätig ist. Das wird nicht groß erklärt, aber er hat seine Launen. Und wenn er seine Launen an August auslebt, dann geht das ganz übel und ganz bös zur Sache. Also er schlägt seinen Sohn. Und die Mutter ist eine, die nach den Männern und den Blumen ruft, heißt es einmal an einer Stelle, und sich als ehemalige Pflegerin und Krankenschwester in so eine Art Traumwelt flüchtet und den Vater duldet. Und der kleine August lebt zwischen diesen seltsam aus der Zeit und aus der Gegenwart gefallenen, eigentlich unreifen Eltern. Die sind wie so große Kinder, so als wären die in ihrer Entwicklung irgendwie nicht so richtig fertig geworden. Bis der Vater eines Tages von jetzt auf gleich verschwindet, wodurch für einen Moment Beruhigung einzukehren scheint, bis August dann krank wird.
Und da sind wir eigentlich schon bei der Lesestelle. Verraten Sie nicht zu viel.
Schweige ich an dieser Stelle.
Vielleicht sollte man noch ganz kurz etwas zu der Mutter sagen. Das scheint mir interessant zu sein, die zunächst, dachte ich, mit einem Augenzwinkern geschildert wird. Aber dann merkt man doch nach 2, 3 Seiten, das ist bitter ernst gemeint. Wir erfahren, dass Lilly zum Beispiel ihre Zeit damit verbringt, die Beerdigung von Lady Di in einer Endlosschleife zu sehen. Man lacht, aber dann merkt man auch, wie verrückt das im Grunde genommen ist. Und sie leben da in so einem fröhlichen Messitum, ne?
Ja, es ist total verrumpelt und verramscht. Das Einzige, was in besserem Zustand ist, ist der Obstgarten. Ab und zu wirft er mal schöne Äpfel ab. Die Äpfel sind auch vielleicht ein bisschen wie so ein Erkenntnissymbol, ne? Wir denken an den Garten Eden, und Valerie Fritsch macht das natürlich auch ganz bewusst als Kontrast zu den Zitronen. Und die, denen es auch noch gut geht, sind die Hunde. Es gibt Hunde im Haus, der Vater hält die. Und als die Mutter den August, die bringt ihn öfter in so Zwangslagen und fragt ihn einmal, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, wer von uns beiden als erster stirbt, dein Vater oder ich, wer sollte das dann sein? Und dann sagt August, na, Hauptsache die Hunde überleben.
Es ist eine der schrecklichsten Szenen überhaupt. Eine Märchenszene, die wiederum eine Märchenvorlage spiegelt. Da werden wir gleich drüber sprechen. Zunächst hören wir einen kleinen Ausschnitt aus den Zitronen von Valerie Fritsch, auch bei Surkamp erschienen. Das Buch steht auf Platz 2, wie gesagt, der SWR Bestenliste im April, und Sebastian Miro liest nun daraus. Bitte sehr.
Alles wurde anders in diesem Sommer. Seit der Vater und mit ihm die blauen Flecken auf Augusts Körper verschwunden waren, fragte die Mutter nicht mehr, wen er denn lieber habe, breitete die Arme nicht mehr aus für ihn, strich ihm nicht mehr über den Kopf. Und als sie sich doch einmal an einer ungelenkten Zärtlichkeit ohne Grund versuchte, zuckte August genauso sehr zurück wie sie selbst im Augenblick der Berührung. Es schien, als wären die Gesten ohne Anlass, ohne Not unmöglich geworden. Als gäbe es das eine nicht ohne das andere. Den Verband nicht ohne die Wunde. Ratlos stand die Mutter mit hängenden Schultern vor ihrem Kind und wusste nichts anzufangen mit ihm. Es war keine Tötungs-, aber eine Zärtlichkeitshemmung, ausgelöst von der zur Schau gestellten Stärke des Gegenübers, die es nun unmöglich machte, zu lieben. August sah, wie sie die Hätschelei der Hunde verdoppelte, als müsste sie die übrig gebliebene Liebe rasch loswerden. Ein paar Mal tat er, als wollte auch er die Hunde streicheln, hoffte, eine Zärtlichkeit abzubekommen, legt er seine Hand den Tieren so auf den Rücken, dass sie an die Rüden kraulende der Mutter stieß, die über sie stolperte wie über einen Fremdkörper. So berührten sie einander fortan kaum, hielten eine kleine, unauffällige Distanz, hatten immer ein fingerbreites, unüberbrückbares Stück Luft zwischen sich, bei allem, was sie taten. Erst der Zufall, der bald ein Schicksal wurde, eilte ihnen zu Hilfe. Als der Husten, den sich August am See geholt hatte, nicht verging, dazu auch ein Fieber und ein Kopf schwer wie eine Kanonenkugel den Buben quälten, so dass er das Bett nicht mehr verlassen konnte, kam die alte Liebe der Mutter wieder. August, rief sie und warf sich über das Kind, legte ihre kühlen Hände auf seine Stirne und wich tagelang nicht von seiner Seite, flößte ihm heißes Wasser mit gekochter Zwiebel und Honig ein, wickelte ihm Essigumschläge um die dünnen Kinderbeine, ließ ihn an gefrorenen Apfelsaftwürfeln lutschen und las ihm aus den Märchenbüchern und den Horoskopen der Tageszeitung vor. Oder erzählte ihm die Lady Diana Begräbnisgeschichten nach, die im Nebenzimmer über den Fernseher liefen. Die Entfremdung verschwand, wie sie gekommen war. Kaum war er krank, konnte sie die Finger nicht von ihm lassen, wärmte sich an seinem Fieber ihre kalten Hände, bemutterte ihn, übermutterte ihn. Und August bemerkte es in seinem Delirium kaum, sah bloß die rotgeschürzten Lippen über sich schweben im Augenwinkel. Plötzlich fiel es ihr nicht mehr schwer, aufzustehen. Sie wollte den Tag nicht verschlafen, funktionierte wie eine Maschine, kümmerte sich um das hustende Kind, räumte sogar auf, taktete ihren Tag nach der Krankheit, ohne selbst je müde zu werden. Abends blickte sie stolz auf ihre Leistungen in den Spiegel und sah ein Spiegelbild, das selbst genas.
Sebastian Mero las aus Valerie Fritschs Roman Zitronen, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Martina Leubli, der August Drach, wir haben das ja hier gerade eben schon gehört, wird auf ziemlich perfide Weise Opfer der pathologischen Attacken seiner Mutter. In der Medizin wird das Phänomen Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom genannt. Aber mal abgesehen von diesem Thema, da haben wir es wieder, das ist wirklich ein ganz konkretes Thema, ist ja auch nicht so üblich in der zeitgenössischen Literatur. Was macht die Autorin aus dem Stoff?
Sie macht aus dem Stoff eine Art böses Märchen. Also das ist so eine ganz schöne, auch märchenhafte Sprache. Wir haben auch gehört, die Mutter liest dem Sohn Märchen vor, sie liest ihm Horoskope vor. Das spiegelt sich auch in der Sprache, in all diesen Bildern, Gegenständen. Das ist farbig und gleichzeitig erzählt sie aber eben von diesem Missbrauch, also durch die Mutter, wie sie sich hinter der Fürsorge versteckt, ihren Sohn krank macht, und es gibt auch viele andere Formen von Gewalt. Also wir haben eine wirklich sehr eigenartige Situation. Wir haben einen großen Kontrast zwischen Inhalt und Form in diesem Buch. Eine wunderschöne Sprache und sehr, sehr brutale Gewalt. Brutale Gewalt, aber auch perfide, hintergründige Gewalt.
Die Frage ist, ob die Sprache schön ist, Gerrit Bartels. Was bei Fritsch auf jeden Fall auffällt, ist ihre unerbittliche Präzision, so würde ich das nennen, der nahezu hyperrealistische Blick auf die erzählte Gemengelage. Vielleicht macht man sich es ein bisschen einfach, wenn man das fotografisch nennt. Wir wissen, Valerie Fritsch ist ausgebildete Fotografin. Aber wie würden Sie diese Sprache beurteilen?
Schön finde ich sie auch gar nicht. Ich würde sie auch eher, ja, es ist schon sehr dicht gewoben, dieser Text, das merkt man schon. Es gibt einen wahnsinnigen Aufwand, den sie betreibt, um bestimmte Szenen halt ja darzustellen und auch um also ihre Figuren zu porträtieren, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist also so genau in die Psyche der einzelnen Person reingehend, wo ich mich dann manchmal frage, um wen geht's jetzt hier? Geht's wirklich, also ist das jetzt auch ein Figurenteppich, den sie aufrollt, oder geht es eben um ihre Hauptfigur, um den August Drach, weil eben der Vater, die Mutter und auch der Arzt, der da ja dann auch eine Rolle spielt, die werden so genau und so präzise auch beschrieben von ihr, und sie kriecht da so richtig förmlich in die rein, dass ich mich schon dann manchmal auch frage, warum macht sie das eigentlich? Also sind das eben einfach kaputte Milieus, die sie darstellen will? Also dieser Roman hat ja was sehr Österreichisches, gerade auch in diesem ersten Teil, wo dieses Dorf beschrieben wird. Da geht es dann eben auch nicht nur um Vater und Mutter, sondern es geht auch um das ganze Milieu in dem Dorf, später verschwindet dann auch ein Mädchen und da kommen die Nachbarn dann zum Zuge. Und dann ergeht sie sich auch immer, und das finde ich dann sprachlich eigentlich eher nicht so gelungen, in Listen von bösen Gewalttaten. Also es gibt eben die Liste der verschwundenen Kinder in dem Dorf, dann gibt es eine Liste der Kranken, die von der Mutter vorher behandelt worden, als die noch als Krankenpflegerin, als Krankenschwester gearbeitet hat. Es geht, glaube ich, über zwei Seiten. Irgendwann fängt der August an, in einer Obduktionsmedizin zu arbeiten, und dann werden die ganzen Toten, die werden quasi porträtiert. Und da frage ich mich immer, wo soll das jetzt eigentlich hingehen? Also was macht Valerie Fritsch da? Also wo ist die Notwendigkeit, um zum Beispiel diese Listen zu erstellen? Das ist mir eigentlich schleierhaft gewesen.
Ich würde ja ganz frech entgegenhalten, im zweiten Teil wird das aufgeklärt. Aber wie sehen Sie das, Beate Tröger?
Also ich finde eigentlich, dass es eine sehr kunstvolle Sprache tatsächlich ist. Ich finde den Aufwand, aber sie hat ein sehr gutes Verhältnis zwischen dem Aufwand und den Effekten. Da ist nichts zu viel, da ist nichts übertrieben. Das ist extrem durchkomponiert. Ich würde gerne dieses Stichwort nochmal aufgreifen von den Märchen. Also ich glaube, wir dürfen da überhaupt nicht so mit dem, was will uns das über die Gegenwart sagen, in so einem zeitdiagnostischen Sinn sprechen, sondern wir haben es hier wirklich mit der Frage zu tun, wie in so, ich sag jetzt mal, eher psychisch sadomasochistischen Gewaltverhältnissen die Protagonisten zueinander sich verhalten und was dann daraus wird. Es ist wie eine Versuchsanordnung. Ich habe auch gedacht an so einen Filmklassiker Funny Games von Michael Haneke. Da wird auch überhaupt nicht erklärt, warum die beiden netten Jungen, die da von Haus zu Haus gehen mit den weißen Handschuhen, Ehepaar um Ehepaar in einem schönen österreichischen See sukzessive zu Tode quälen, was uns der Haneke da vorwirft. Es geht um Gewaltmuster und um Reizreaktionsschemata von Gewalt. Ob man nun diese Listen im Einzelnen braucht, ich würde sagen, das ist eben eins der Stilelemente, mit denen Valerie Fritsch diese märchenhaften und grausamen Effekte erzeugt. Mich hat das aber überhaupt nicht gestört, sondern im Gegenteil, ich fand das in dem Gesamtverhältnis, auch in dem Verhältnis von dem ersten und dem zweiten Teil, über den wir noch nicht gesprochen haben, ein sehr, sehr kalt gelungenes Buch.
Na, kalt gelungen, würde ich auch sagen, ist die Komposition an sich, weil wenn ein Motiv eingeführt ist, kann man bei Valerie Fritsch davon ausgehen, dass es eine Bedeutung hat. Im Grunde genommen gibt es dafür in der Literaturwissenschaft einen Fachbegriff, und der heißt Tschechows Gewehr. Taucht die Waffe irgendwann mal auf, ist klar, sie wird auch später abgefeuert. Und genau so funktioniert diese Prosa.
Es gibt den großen Knall am Ende, das kann man ja sagen, ohne dass man groß was verrät, dass es ein Märchen sein soll, ein böses Märchen sein soll. Und trotzdem habe ich immer den Eindruck, also wirklich bei der ganzen Schilderung von A bis Z, also es hat schon irgendwie was Voyeuristisches, was Valerie Fritsch hier macht. Und deswegen erschließt sich mir das jetzt nicht so. Also das tschechische Gewehr natürlich. Also das Ende wiederum ist eben einfach zu durchkomponiert. Es ist dann zu schön, in Anführungsstrichen, dass man weiß, ah, das läuft jetzt genau auf dieses Ende hinaus. Und da sind mir dann eben auch diese psychologischen Interpretationen der einzelnen Figuren, um dann am Ende zu einem Knall zu kommen, finde ich das eben einfach, es ist ein Aufwand, der da betrieben wird, der mir dann einfach nicht einleuchtet. Ja, also ohne den zweiten Teil, also da kriegt man dann ja auch tatsächlich nochmal das Porträt dieses August Drach, und er lernt dann auch noch eine Frau kennen, und das funktioniert dann nicht so ganz gut mehr mit der Frau, und man versteht diesen Mann dann. Also da ist zum ersten Mal, wo mir auch was einleuchtet, eben mit der Schilderung in dem ersten Teil, wo dann der zweite auf den ersten Teil folgt, das hat dann schon fast so ein bisschen auch was Klares, also was wirklich aus dem, was im ersten Teil erzählt wird, resultierendes.
Aber das ist doch interessant, dass Valerie Fritsch es schafft, in diesem Roman genau eine Plausibilität herzustellen, nämlich eine Plausibilität in der Frage, was passiert, wenn eben ein Kind sich nicht sicher auf eine Unterstützung oder eine vertrauensvolle elterliche Bindung verlassen kann. Und dass diese Liebe zu Ava, die im zweiten Teil erzählt wird, von Anfang an auf einem Mangel an Vertrauen gründen muss, weil dieser August etwas nicht gelernt hat, was ein Urvertrauen ist, was es dann auch braucht, um eine gleichwertige, um eine erwachsene, um eine reife Beziehung einzugehen, weswegen ich vorhin auch drauf abgehoben habe, dass diese Eltern einfach, die sind nicht entwickelt, die können selber aus ihrer Unreife heraus kein reifes Kind großziehen. Und genau das ist das, was dann letztlich auch zu diesem großen Knall mitführt. Und ich finde die Konsequenz, in der das erzählt wird, in ihrer Kälte bestürzend. Also mir ist regelrecht die Luft weggeblieben.
Vielleicht ist es dann doch nicht nur ein Märchen, sondern ein Roman, der als Dorf- und Familiengeschichte begonnen hat, wir haben es gesagt, sich dann so zu einer Liebesgeschichte weiterentwickelt und irgendwann zu einem biografischen Thriller mit einem unhappy end endet. Zitronen von Valerie Fritsch, Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank.